Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Fertig.
Geht's los?
Yes, Sir. Du kannst auch mal, weil ich das nicht ganz so gut sehen kann, auch mit mal drauf achten, so zwischendurch, dass eben die rote und die grüne, die da beide leuchten auf der rechten Seite und unten etwas weiter mittig unten.
Ich soll darauf achten, dass die Lampen mitleuchten. An sind.
Du sollst darauf achten, dass die Lampen an sind, ja. Ich gucke auch drauf. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass das wieder passiert, dass uns hier eine Tonspur verloren geht. Ja, Jens, so war das, ne? Hat echt viel Spaß gemacht mit Carsten, ne?
Ja, heute mal ein Podcast ohne Carsten Arndt. Kommen wir endlich mal wieder vorwärts zum Thema.
Ja, genau. Können wir endlich mal wieder über die
Dinge sprechen. Nee, das war total nett. Ich kannte den ja auch nicht so. Ne, so. Mhm. Und man hat am Anfang gemerkt, fand ich, bei unserem Podcast, da hat sich das fast überschlagen. Da haben alle gleichzeitig immer geredet. Die ersten Minuten. So wie kleine Hunde, die sich das erste Mal treffen, alle zusammen spielen wollen.
Ne? Ja.
Wow, sie sind ja alle aufgeregt.
Ist ein guter ja. Vergleich.
Ja. Und ein heilloses Durcheinander. Also dann hat sich das ein bisschen beruhigt, dann kam dann ins Flow rein, fand ich. Mir hat es Spaß gemacht und ich höre es mir auch immer an. Ich fand es auch echt cool.
Ja, ich fand das auch total cool und witzig. Und du hast recht, mir ging es so, als wir es aufgenommen haben, hätte ich gar nicht so viel sagen können zu den jeweiligen Sprachanteilen. Als ich es dann gehört habe, habe ich dann gemerkt, dass es dann am Ende doch ausgeglichen war, aber auch jeder dabei war. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar nicht viel erzählt, aber das war gar nicht so.
Das war gar nicht so, du warst Redensführer.
Wenn das so ist. Auf jeden Fall hat es eine Menge Spaß gemacht. Es war eine tolle Woche. Wir haben ganz tolle Resonanzen auch bekommen von Hörern, die uns bisher nicht kannten. Ich hoffe, das ist andersrum ähnlich.
Ach, guck mal, wo wir gerade bei Hörern sind. Einmal ganz kurz.
Na?
Ich hatte vorhin Besuch.
Ah.
Ich hatte Besuch von Hadi, genau. Von Hadi. Hadi, vielen Dank. Ich habe mich total gefreut über den Besuch. Vor allen Dingen, ich habe das gar nicht sagen wollen. Hadi hat einen Mitbringsel dabei gehabt. Er hat gesagt, du, ich habe hier was für dich. Dann hat hier so ein schönes Packpapier gepackt, so 10 schwarze Kunststoffplatten, hier diese Batteriepolabdeckung.
Genau, Pluspolabdeckung.
Weil er auf meinen Bildern immer gesehen hat, dass das öfters mal fehlt. Und er ist ja er war 30 Jahre ADAC-Mann. Er ist ein alter ADAC-Mann, ein gelber Engel. Er hat gesagt, so geht das natürlich nicht. Und das Lustige ist, heute Morgen war relativ früh hier, habe ich mir den weißen Volvo nochmal wieder zu Gemüte geführt, den 240er. Guckst unter die Haube und da fehlt die Pluspolabdeckung. Und habe ich noch gedacht, scheiße, die Batterie ist so schön von Volvo, so schwarz. Ich brauche so eine schwarze kleine Abdeckung. Und habe überall gesucht und habe hier gar keine gefunden. Und dann kommt ein paar Stunden später Hardy und bringt so einen ganzen bunten Blumenstrauß mit sozusagen. Habe ich direkt eine genommen, die sind so von GM irgendwie, General Motors. Mhm. Die sind relativ flächig mit so einer Nase. Mhm. Die kann man schön mit der Schere ausschneiden, passend sozusagen. Hadi, vielen Dank. Mein Volvo hat jetzt eine Pluspolabdeckung. Ich bin total begeistert. Und danke für den Besuch. Sowas macht immer Spaß. Ich unterhalte mich ja gerne über Autos. Ne? Und Hadi hat so ein sehr, also der mag ähnliche Autos halt. Der stand hier mit Freudentränen in den Augen vor dem Vignale Fiat und so. Findet auch Volvo geil. Hat auch selber ein Volvo. Und also das war schön.
Ja, siehst du. Ja, ja, diese Batteriepolabdeckung ist ja einer der sehr häufigen bemängelten Fehler beim TÜV, weil das häufig natürlich fehlt. Gerade bei älteren Autos. Und zwar nicht, weil man irgendwie die irgendwann verliert oder ähnliches, sondern weil es einfach durch das andauernde Nachladen der Fahrzeuge, wenn sie nicht genug gefahren werden, praktischer ist, die abzumachen.
Die sind ja immer im Weg, ne?
Die sind immer im Weg, ja. Weil dass noch keiner eine erfunden hat, die in der Mitte ein Loch hat, ne? Ja, was für ein Schwachsinn. Ja. Naja, nee, aber Pluspolabdeckung war tatsächlich ein gutes Geschenk. Hast dich richtig drüber gefreut.
Übrigens, die Pluspolabdeckung, die war sehr geil beim Fiat Panda. Beim Fiat Panda ist sie nämlich ist ein Gummi, wie so ein Überzug, was am Kabel dran ist. Und dann machst du das wie so ein Blob, wie so ein Überzug, einfach nur über den Pol drüber kommt.
Stimmt.
Und kannst du relativ simpel wieder abmachen. Es geht doch nicht verloren, weil das Kabel ja da durchgeführt wird, durch diese Gummilasche.
Richtig, ja klar. Ja. Und dass ich da verjüngt.
Genau,
da
sind wir aber auch schon beim ersten Thema. Der Panda hat uns verlassen.
Ja, das ist der Abschiedspodcast für Pandino.
Genau.
Ja.
Pandino musste uns verlassen.
Ja, jetzt war er endlich, er war quasi vollendet mit dem neuen Grill, mit den Scheinwerfer, ich sag jetzt mal Abdeckungen sind es ja nicht, sondern
den Gittern, Bohrbettfelgen,
dann die Bohrbettfelgen,
genau. Geländereifen, alles eingetragen in TÜV, Inspektion, komplett konserviert, eine Uhr drin, weiß der Kuckuck was, ne?
Ja, und dann?
Ich habe auch lange überlegt, ob er geht.
Ja, glaube ich.
Aber ganz ernsthaft, irgendwie, man hat nur einen Hintern. Und ich habe ja meinen Mini, der geht sowieso nicht. Und der Panda stand ihm schon so von Anfang an leicht im Weg, weil es sind nur mal zwei Kleinwagen, die was ähnlich machen. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt kam dieser weiße Volvo 240 und der bleibt erstmal bei mir und der Panda musste deshalb gehen. Und der weiße Volvo ist auch, weißt du, ich habe den im Internet gesehen und musste, hab fast schon aufgeschrien in dem Moment. Weißer Volvo mit Spoiler-Kit, mehr Jens geht ja gar nicht, ne? Und ja.
Wie heißt der Spruch noch? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet.
Das ist richtig, genau. Ey, das ist, ich habe ja schon so oft gesagt.
Autospruch, ne?
Ja, genau. Naja, wie auch immer. Also der Panda ist raus, out of box. Ich glaube, der neue Besitzer ist happy.
Ja, ich habe das bei Facebook verfolgt. Das ist ja immer das Schöne, da gibt es ja dann immer gleich sofort die Diskussion über den Preis.
Ach komm, hör doch auf, ey. Weißt du, der gibt immer die Diskussion über den Preis, immer diese Spacken-Kommentare. Und auch diese, auf Instagram hat dann einer geschrieben, Herr Seldrecht, lassen Sie die Kirche im Dorf. Das hat keinen Wert, die Blase wird platzen. Es wird bei einem orientalischen Gebrauchtwagenhändler, kriegt man in ein paar Jahren maximal 1.000 Euro für das Fahrzeug. Und neu hätte der dann auch ja auch ab 13.900 D-Mark gekostet.
Ja, echt
das Spezielle. Das kann gut sein, das ist nur über 30 Jahre her. Und weißt du, erstmal dieser Post ist total bescheuert, weil hat auch dann einer darauf geantwortet, sorry, was ist denn ein orientalischer Gebrauchtwagenhändler? Er weiß nicht so recht, Klammer S, rechts. Ich bin dann auf das Profil von dem Typen gegangen, ja. Mhm. Und dann kannst du ja so sehen, was die so für Bilder posten. Mhm. Und wenn du die Bilder anguckst, nee, da weißt du schon, wie der das gemeint hat. Das ist einfach so ein Rechtsaußen-Heini. Mhm. Weißt du, da habe ich eh keinen Bock drauf, da stehe ich gar nicht drauf. Also, da krieg ich die Krätze. Nee. Krieg ich richtig die Krätze.
Nee, gut, okay. Kein Mensch.
Das ist die eine, hier soll es ja gar nicht um Politik gehen. Ich sag nur, Rechtsaußen, also sorry.
Beim Fußball vielleicht.
Nee, geht gar nicht. Ich habe vom Fußball keine Ahnung. Ja. Ist mir auch egal. Also wie auch immer, hat mich auch ein bisschen geärgert dann. Der Preis, ja. Ich habe dann drunter geschrieben, oh, jetzt heißt es ganz tapfer sein. Weil im Jahr 1955 gab es für 29.000 D-Mark auch einen Mercedes-Flügeltürer. Und heute kostet halt 1,3 Millionen Euro. So what? Das hat damit nichts zu tun. Also es ist ja die Wertfindung eines Fahrzeugs. Das ist ja ein Marktgeschehen. Du hast ja ein Marktgeschehen, das kannst du ja beobachten. Vor ein paar Wochen ist ein Panda 4x4 mit wenig Kilometern verkauft worden für 24.000 Euro. Es sind mehrere so für 17.000, 18.000 Euro gerade über den Tisch gegangen, gerade im Benelux-Bereich. So, jetzt hat der hier 17.9 gekostet. Das war auch Classic-Data-Gutachten, war auch über die Höhe bei dem Fahrzeug. Und sorry, also der Wagen war unfallfrei im Erstlack. Lückenlos Scheckheft gepflegt, komplette Bordmappe mit Garantiekarte, alle Schlüssel, 36.000 Kilometer gelaufen, komplett konserviert.
Genau, und der sah, bevor er konserviert aus, eben auch von unten wirklich mega top aus.
Genau, dann komplette Inspektion mit Zahnriemen, Wasserpumpe, alle Flüssigkeiten, alles einmal raus. Zwei Sätze Reifen neu, die Original Pirelli Winter 160, habe ich extra in Italien besorgt. Dazu dann Satz Bohrbett A-Felgen, die waren frisch restauriert, extra habe ich restaurieren lassen, die Felge, mit neuen Geländereifen. Ist so what, das ganze Package. Genau. Ja, also für meinen Geschmack ging es einfach nicht besser. Punkt. Aus
ja.
Ende. Der ja, war genau. Zu Ende gespielt, der
ja.
Wagen.
Ja, ne? Und es kann ja jeder losgehen und nach so einem Auto suchen, kann dann versuchen, den zu komplettieren.
Nee, es kann doch sich jeder, soll er doch, pass auf, sollen einfach einen kaufen für 7.000 Euro, ja? Und sollen versuchen, den Zustand zu versetzen. Das ewige Thema, werden die nie mit fertig.
Genau.
Kriegen die nie hin.
Genau. So. Und dieses Thema, was haben die Autos damals gekostet? Ich bin ja auch gerade über so ein Preisblatt gestolpert von einer Renault Alpine. Ein 310er Alpine Anfang der 90er Jahre kostete 50.000 Mark. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Wir haben heute 25.000 Euro. Und eine Renault Alpine hatte damals wirklich ja, Leistungswerte, die herausragend waren. Ne? Der Turbo lief 250, trotz in Anführungsstrichen nur 200 PS, lag halt an dem tollen CW-Wert und an der Kunststoffkarosserie, dem Gewicht. Aber es hat halt keine Relation. Also was das Auto neu gekostet hat, spielt eigentlich keine Rolle. Und das Interessante ist, ja, der Panda kostet heute, also ich meine, das war ja, was war das für ein Baujahr? Ein 2000er, 2001er oder?
1998.
98er, so. Jetzt nehme ich mir einen 1998er S600, ja? Also einen W220 S-Klasse. Die hat damals schon locker deutlich über 100.000 Euro natürlich gekostet als 600er. Ich glaube, der teuerste 600er, den man heute findet im Netz, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe, wird so liegen wie der Panda.
Ja, also wir müssen drüber sprechen. Also, der Audi S8 hat nicht viel mehr gekostet.
Genau.
Ach so, Mama, habe ich mich total gefreut. Der ist ja nach Norditalien gegangen, der Wagen, ist von der Spedition abgeholt worden. Und der ist heute da angekommen. Und ich kriege ja selten mal eine Rückmeldung irgendwie. Ne? Und die Autos sind irgendwie einfach weg. Nein, das Telefon klingelt. Der Herr ruft mich an und sagt, Mensch, der S8 ist angekommen. Er wäre total zufrieden, der Wagen wäre genau wie beschrieben, tolles Auto, vielen Dank nochmal dafür. Das hat mich so gefreut, ich meine, ja, das klingt jetzt irgendwie doof, für mich ist klar, dass er so ist wie beschrieben, weil das hier immer so ist, ja. Aber, wie soll ich sagen, dass mal eine Rückmeldung kommt, da freue ich mich drüber, hat mich sehr gefreut.
Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen.
Zu den Preisen nochmal, fällt mir mal ein, wo du Alpin sagst, ich habe vor 4 Jahren, glaube ich, ja, war hier schon in der Garage, der neuen, hatte ich einen A610.
Mit den Klappaugen.
Ja, der war cool. Ein Japan-Reimport mit 13.000 Kilometern, Neuwagen, Neuzustand.
Krass.
Also neuwertig, komplett neuwertig. Inseriert für 59.000 Euro.
Ui.
Da haben die Leute auch hier, der spinnt wieder und alles Schwachsinn.
Der Seltrecht wieder. Der Seltrecht hat wieder Fieber.
Und das war the spookiest Verkauf ever. Da kriegte ich irgendwann eine Mail mit einem, der Absender war eine holländische E-Mail-Adresse. Und die Mail bestand nur aus den Worten, is the car available? Und da habe ich nur ganz platt zurückgegeben, yes, also als Antwort, sonst nichts. Weil wenn mich keiner anspricht, so, ne, also Spaß. Und dann kommt nur zurück, send me an invoice. Das war alles. Habe ich so einen Kaufvertrag vorbereitet, habe dir eine E-Mail-Adresse geschickt. Ja? Der kam dann auch zurück, hat er seine Daten eingetragen, also ich hatte alles fertig eingetragen.
Ach so, er hatte dir das nicht mehr geschickt, sondern du hast das Blanko rübergeschickt, er sollte es ergänzen. Nee,
ich habe alles fertig, musste seine Daten, kam zurück, unterschrieben mit den Daten. Ich weiß nicht, 2, 3 Stunden war das Geld auf dem Konto. Und dann kommt ein Transporter nach noch mal ein paar Tagen, kommt eine holländische Spedition und sagt nur, sie wollten A610 abholen. Ich habe nie mit diesem Käufer gesprochen, nie irgendwelche Mails großartig geschickt, keine Bilder, nichts, gar nichts. Sondern die Kommunikation war nur, is the car available? Yes. Send me an invoice. Das ist alles.
Tja. Aber das.
Und das ja. ist so ein, sagen wir mal so, klar, der hat eine neuwertige A610 gekauft. Es war mir klar, dass der, wenn er sowas gesucht hat, hat er einen Freudentanz gemacht hinterher.
Genau, das war bestimmt aber so ein bisschen in die Richtung Sammlung. Und das war vielleicht auch ein Kurator, gesagt hat,
ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, das ist so ganz spooky, weil du hast keinerlei Kontakt zu den Menschen. Und dann ist das Auto auch bezahlt und abgeholt und weg. Und irgendwie so, ich habe mich total halt gefreut, wie das Telefon heute Mittag klingelt und jemand ruft mich extra aus Norditalien an, sagt, hey, hier, das Auto ist da, ich freue mich total, gleich diese 2, 3 Kleinigkeiten, kleine Delle, geht sofort zum Karosseriebauer, mache ich und ist total happy, weißt du, so. Mhm. Ne? Aber da überweist einer 60.000 Euro aus dem Nichts,
ja.
Und das Auto geht ins Nichts.
Ja, man hört also nie wieder was, man hat das Auto Geld, nie wieder gesehen.
Das Geld kommt aus dem schwarzen Loch und das Auto verschwindet im schwarzen Loch, so ungefähr. Mhm. Merkwürdig.
Ja, aber ich glaube ganz fest an so eine Geschichte, dass da ein Sammler hintersteckt. Oftmals dann eben wirklich ein Sammler, der sagt, der hat einen Kurator, der die Sammlung betreut, der sagt dem, pass auf, was mir in meiner Sammlung noch fehlt, will ich haben, ist so ein A610. Gibt es sowieso nur sehr, sehr wenige von, also ein Auto taucht auch selten auf. Und dann derjenige, der wirklich ich sag mal, dem das Geld nichts bedeutet, der will den Besten. Und in dem Moment guckt man halt nach, was gibt es denn auf dem Markt? Und da war deiner wahrscheinlich mit der Laufleistung der Beste, den es gab. Und dann schnappen die halt zu. Das ist dann auch...
Apropos Zuschnappen und Sammler, ne? Hast du das Bild gesehen, wo der TR4 steht jetzt auf Facebook?
Ich habe das Bild gesehen. Ich konnte es aber nicht interpretieren. Musst du mal erklären.
Hast du nicht gesehen, dieser schöne alte Alpha, der da an der Seite steht?
Ja, da waren schöne Autos auf
jeden Fall dabei. Oder hast du gesehen, was sich da gespiegelt hat im Lack? Hat sich ein Veritas gespiegelt, ne?
Ui.
Ja. Ja, den TR4, den hat mein Lieblingskunde gekauft, mein bester Kunde, Herr Seekamp.
Ach so,
ja.
Ah, das ist bei ihm,
alles genau, klar. Und das jetzt Bild habe ich dann, haben wir ins Auto hingebracht dann und dann habe ich das Bild gemacht und der ist ja, Herr Seekamp ist ja ein bisschen offen, ich sage, hier kann ich das Bild, ja klar, kannst du posten, kein Problem, mach mal, ne? So, und dann habe ich das Bild gepostet, gut, man sieht ja nur im Anschnitt so, also so keine Nummernschilder und so weiter, ne, so.
Deshalb habe ich es auch nicht interpretieren können.
Nee, und der hat den TR4 gekauft und ist ganz happy auch. Hat ihn auch blind gekauft, so gemerkt. Nur, Herr Seekamp ist tatsächlich mein bester Kunde. Und das ist ganz geil. Der hat das erste Auto, was habe ich mir gekauft, da war ein R4. Ich hatte von Olli damals, Olli Gruppe, hier Blechtrommel Olli, einen babyblauen R4, Baujahr 66, noch ohne Kühlergrill.
Oh ja, die allerersten.
Mit rotem, ja. Mit Bakelit-Lenkrad, mit rotem Lenkrad und Schaltknauf.
Stark.
Und sehr patiniert, so ein bisschen mit kleinen Beulen und mattem Lack. Im Erstlack komplett, ungeschweißt. Mhm. Eine Zeitkapsel, das Auto. Mhm. Und er hatte wohl einen R4 gesucht. Er hatte jemanden, der die Sammlung mit betreut. Der war da, in der alten Garage, hat ihn angeguckt. Und dann kam er, ja, alles klar, kaufe ich. Und wie kommt er nach Bremen? Und ich so ganz großkotzig, gar kein Problem, Herr Seekamp, da bringe ich ihn auf Achse. Der fährt ja überall hin. Alter, was passiert? Ich bleibe kurz vor Bremen auf der Autobahn liegen. Thermostat kaputt, übergekocht, Ende Gelände. Und Herr Seekamp, da habe ich gesagt, oh Mist, ey, das ist natürlich jetzt ein schlechter Einstieg, sowas. Das ist der erste Deal, ne? Der war da komplett entspannt. Ja, das dauert ja dann, bis Sie hier sind, ne? Ich so, Dann kam ein ADAC-Transporter, also der hat uns dann erst abgeschleppt von der Autobahn wieder in die andere Richtung. Mhm. Ja, und hat sich dann aber überreden lassen, habe gesagt, nee.
Ja, weil die müssen ja eigentlich zur nächsten Werkstatt fahren.
Genau,
ne? Ja,
genau so. Und anstatt zur Werkstatt habe ich gesagt, haben wir gesprochen, und er hat gesagt, kein Problem, er bringt mich dann nach Bremen halt, es war ja kurz vor Bremen auch, dahin, wo ich hin muss. Das ist ja eine Art Werkstatt, auch wenn es eine Sammlung ist, ne? Haben wir immer eine Nebenbühne. Ja, Ende vom Lied war, dass ich dann irgendwie war, schon abends um 9 rückwärts vom ADAC-Transporter von die Halle von Herrn Seekamp komme, der R4 da abgeladen wird. Ja? Und er war gar nicht mehr da. Sondern und dann hat er mir nach ein paar Tagen, ging es um die Bezahlung von dem R4 halt nochmal, und dann hat er mir nach ein paar Tagen einfach nur so eine Rechnung aufgemacht, irgendwie Ersatzteile 37,50 Euro, die hat er mir abgezogen.
Ja, cool.
Das ist geil.
Sehr, sehr cool.
Das war der erste Deal. Und den sehr, hat er cool. Bis heute, den R4.
Der Ach Stadt, was?
Ja. Dann ruft er mich die Woche an und sagt, hier, hör mal, sagt er immer, Herr Seldreich, hier ist Seekamp Bremen. Ich habe das mal nachgeguckt. Den R4, den habe ich vor 11 Jahren bei Ihnen gekauft und Sie hatten ihn inseriert für 5,5 und ich habe Ihnen 5,3 gegeben. Alter, waren das Preise?
Ja.
Ey, das Ding, wenn du den heute siehst, ich werde 15,9 dran schreiben oder so. 5.300 Euro.
Ich finde R4 ja total super, weil ich habe tatsächlich damals, ich habe einen Onkel gehabt, der in Umbrien, in Italien, ein Haus hatte. Die hatten mehrere Apotheken in Rom, haben die verkauft und dann aufs Land gezogen und haben Heidschnucken gezüchtet dort. Und toller Urlaub damals, war ich 13 oder so, 12 oder 13, habe ich das erste Mal Glühwürmchen gesehen und ich glaube seitdem auch nie wieder. Und der hatte so ein R4. Ne? R4 war ja sowieso so eine Allzweckwaffe, wenn man irgendwie einen Hof hatte, was transportieren muss und so weiter. Ich muss jetzt lügen, ob es ein R4-Kasten war oder nicht. Fast egal. Krückstockschaltung, ne? Für diejenigen, die es nicht kennen, ist halt eine Schaltung, die ist so ein sehr, sehr spezielles Schaltgestänge, was aus dem Armaturenbrett rauskommt. Erster Gang, würde ich sagen, war vorne links. So.
Nee, das Bescheuertste ist, das ist ja aus einer Faulheit geboren. Das sind Teil französische. Die haben ja den R4 rausgebracht und hatten noch den Motor und Getriebe aus dem Dauphin.
Okay.
Und das war ja ein Heckmotor
auch. Ja, genau.
So, also die konnten das ja schlecht umdrehen, Motor und Getriebe. Wird es auch ja nur rückwärts fahren. Mhm. Also haben sie es einfach nach vorne gesetzt, sodass das Getriebe sitzt vor dem Motor. Das Getriebe sitzt vor dem Motor. Und wenn du die Motorhaube aufmachst.
Und das geht ja einmal durch,
stimmt? Ja, genau. Nach vorne, die Schaltstange geht durch. Da ist
stimmt.
Im Endeffekt bewegst du mit der Schaltstange nur den Schalt. Ist ja tatsächlich so. Also ist eine Öse über dem, da ist der Schalthebel, der guckt noch raus aus dem Getriebe vorne. Mhm. Und du bewegst damit nur diesen Schalthebel.
Ach, was für ein cooler Fact. Ja, okay, ja, wo du es so erklärst, ist das natürlich total
klar. Und dann
klar.
Ist es auch, wenn du das mal weißt, ist es auch ganz interessant. Erster Gang so, zweiter, dann ist es auch ganz
logisch. Stimmt, dann ist es ja genauso wie bei einem anderen Auto auch.
Ja, natürlich, ja. Ist eine Haarschaltung.
Ist, stimmt, du hast recht, das ist erster Gang vorne links. Ja, ist ja logisch, wie bei jedem anderen Auto
genau,
auch.
Aber du bewegst einfach nur eine Haarschaltung, nur als Fernbedienung benutzt du den Hebel.
Geil.
Ja, nee, das ist total bescheuert eigentlich.
War, ja, wobei das damals, das war total cool und ich fand das Auto so super, weil der war ja ganz witzig gefedert, finde ich. Also das war ja irgendwie
gut
so ein
gefedert.
Auto. Genau, also mit dem konntest du diese ganzen Wege dort
in und wenn du da die Sitze umklappst, riesen Kofferraum.
Ja,
also
mega.
Also schon jetzt mega. Nicht Kasten, der normale schon.
Ja.
Da geht richtig was rein.
Es gab, ich habe Leute gesehen, also die haben bei einem normalen, wir sind mit so einem normalen in den Urlaub gefahren, haben da drin übernachtet. Also die Sitze umgeklappt
und okay, da drin gelegen. Aber die waren nicht so groß.
Die, ja, die waren so wahrscheinlich so groß wie ich. Du, früher waren die Leute nicht so groß.
Nee, 1,60. Mutmaßen, Mann.
Ja, aber cool. Also ein R4, finde ich, ist auch echt immer noch irgendwie so ein, das sieht man auch nicht mehr so schön.
R4 ist tatsächlich, ist ja der Konkurrent zum 2CV, ist aber mehr Auto.
Ja.
Also mehr Karosserie, irgendwie mehr, also ist mehr Auto tatsächlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Nee, sieht, ey du, R4, der Marktwert ist immer noch so, geht so, hält sich in Grenzen. Mhm. Ist millionenfach gebaut worden.
Wurde unheimlich lange auch gebaut. Wurde,
sehr
ich würde
lange
fast sagen, gebaut. Bis 1990 gebaut.
Ja, ja, ja.
Das waren ja so diese letzten, genau, diese letzten Autos, die noch unter 10.000 Mark
gekostet haben. Ja, 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 genau. Ne? Genau, genau, genau. Ah, einen der letzten R4s hat übrigens Günther Jauch.
Aha.
Der hat einen der letzten in Deutschland ausgeliefert. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich meine, es ist ein roter, der hieß, die letzten, gab es ein Modell Jogging.
Stimmt.
Und stimmt. Ich meinte, er hat, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht ein Jogging hat, aber er hat einen der allerletzten.
Roten, also, dann hat die graue Innenausstattung.
Die waren immer so, ne? Grau, ja. Und so Karo.
Ja.
Und dann gab es verschiedene Designs außen. Dann hießen die, bei uns hießen die Jogging. In Frankreich hießen die dann halt Baguette oder was auch immer. Da war halt ein anderer Seitenstreifen. Innen drin waren die alle, war alles dasselbe. War immer nur so, oh la la.
Ja, 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 ja. Das stimmt. Aber eigentlich, was.
Parlez-vous Pommes frites.
Was die Technik angeht, waren die gar nicht doof. Das einzige Problem, was sie wirklich hatten, Rost war halt immer ein Thema, weil die Vorsorge war halt nicht vorhanden.
Zum Schluss waren das ja Big Blocks, 1100 Kubik.
Ja, 1100er
Big Block. Der 1100er Big Block hat auch Scheibenbremsen vorne gehabt.
Yeah.
Und die fahren, also wirklich, so ein R4 GTL ist das gewesen, die letzten. Mhm. Also immer der GTL hat immer 1100 Kubik gehabt und 34 PS Motor. Mhm. Und du wirst überrascht, wie also das ist ein spritziges Auto. Also jetzt nicht ab 80, aber da drunter.
Ja, du, mit 12 oder 13, wie alt ich da war, war das auf jeden Fall ein spritziges Auto.
Nee, ernsthaft?
Ich war ja froh, dass ich Auto fahren durfte. Da.
Fährt
das war
richtig
super.
Gut.
Das war ja. Super. Die hatten übrigens damals, das war auch witzig, die hatten damals einen der ersten Seat Ibiza mit diesem System Porsche Motor. Erinnerst du
geil.
Dich?
Ja, ja. Ein Giugiaro Karosserie.
Genau, ja. Genau. In so einem, das war auch eine typische Farbe von dem Ibiza damals, als der neu kam, in so einem dunkelrot Uni.
Mhm, dunkelrot Uni, da gab es so einen hellblau Metallic,
ja,
kann
genau.
Ich mich dran erinnern.
Genau.
Silber.
Genau.
Ist ein hübsches Auto, formal ein hübsches Auto.
Auch gefühlt aber gerade die erste Serie verschwunden, ne? Also wirklich verschwunden. Ja. In Deutschland, wann siehst du so ein Auto?
Nee, ist ein Verbrauchsauto ja. Gewesen.
Ja, du sagst das so. Dieses Gesabbel jetzt immer, man hat ja Angst, dass eine Riesenschwemme alter Autos, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich so gucke, es gibt kaum noch Autos aus diesen Baujahren.
Es gibt gerade, auch keine Schwemme.
Normale Autos sind.
Es gibt auch keine Schwemme.
Nein, das ist ein Gerücht. Ja.
Natürlich ist es ein Gerücht.
Ja.
Weil sich die in diesen Jahrgängen die Anzahl der hart zugelassenen Fahrzeuge, die ist nicht höher wie sonst auch.
Genau.
Also das ist nicht so, dass, ja, aber da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie auch. Die Frage ist ja immer, welches Auto reift zum Klassiker oder wer hat die Muße und die Zeit, sich darum zu kümmern. Das sind ja oft so Zufälle, wie diese Woche ist hier so ein Passat reingekommen. Ein Passat GL5.
Ja, da habe ich tief Zylinder, Luft geholt, als ich die Bilder gesehen habe von dir bei Facebook.
In Gold Metallic, 86 gelaufen, Checkheft gepflegt,
ja.
Bis 2019 in erster Hand. So. Der Erstbesitzer 1921 geboren, Auto extrem gepflegt, nie ein Radio drin, nie Lautsprecher, nie eine Antenne.
Unglaublich.
Keine Alufelgen, kein gar nichts.
Unglaublich. Wobei die Felgen ja so aussehen wie Alufelgen, ne? Die sind so schön in diesem Silber lackiert, haben dann so einen tollen Chromrand, der auch noch vorhanden ist, das ist ja nicht, ist ja so eine aufgesetzte, so ein Ring ist das, so ein Zierring, genau, war ja damals auch bei vielen Fahrzeugen so, sieht aber total schlüssig aus und sie sind halt wirklich wie neu. Ja. Wie neu.
Der ganze Wagen ist in einem Wahnsinnszustand und
Zeitkapsel.
Jetzt überleg mal, wenn man Schwemme sagt, sagt man immer, das sind ja so die Baujahre, wo man sagt, boah, guck mal, das geht jetzt ins Hakenzeichen. Wann hast du das letzte Mal so einen Passat in so einem Zustand gesehen?
Gar nicht. Und in einem schlechten Zustand will den auch keiner mehr fahren.
Selbst im schlechten Zustand siehst du keinen.
Nee, eben, das gibt's nicht mehr. Aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich so gedacht, oh Gott, das ist echt ein Auto. Es ist eines der ersten Autos, die hier in der Garage 11 stehen, bei denen ich mich wirklich, ich sag mal, über das Detail dazu zwingen muss, den gut zu finden. Jetzt muss man sagen, das hängt sicherlich damit zusammen, dass das ein Auto gewesen wäre. Wenn mir das jemand als erstes Auto damals hingestellt hat, als ich einen Führerschein gemacht habe, Mitte der 90er, dann hätte ich geweint. Weil so ein Auto wollte keiner haben. Schon gar nicht in Gold, nicht in Passat, nicht so ein Fließheck, um Gottes Willen. Wenn man sich das aber jetzt anguckt, und ich habe eben mal einen Blick drauf geworfen, 5-Zylinder-Motor von Audi. Der Motor an sich, wenn man unter die Haube guckt, ist schon, ja, der ist schon beeindruckend. Dieser versetzte Kühler, das finde ich immer ziemlich skurril. Dann mit dieser, was ist das? Pappe?
Ja, diese Verkleidung. Verstärkte Pappe, die Verkleidung, dass die überhaupt noch da ist nach über 30 Jahren.
Ja, und die auch noch recht vernünftig aussieht, weil die war ja wirklich nicht für die Ewigkeit.
Die ist auch bei den Audis immer so zerknittert und vorne so ausgefressen, kaputt. Ja. Ja. Das sind ja alles Audi-Teile, das ist ja wie beim Audi.
Ja.
Audi 100.
Und wenn man dann da reinguckt, dann ist das, also die Sitze sind top. Das ist ja so eine Art Velour mit so einem, ich nenne das mal Matheheftmuster.
Käsekästchen.
Kästchen, genau, Kästchenpapier. Dann der Schaltknauf, also erstmal Viergang-Schaltgetriebe plus E, also 4 plus E, Fünfgang-Schaltgetriebe quasi, aber ein sehr, sehr sparsamer fünfter Gang. Und der Schalthebel, der sieht original aus wie damals der Joystick vom Atari. So mit dieser abgestuften Rosette nach unten. Dann, dass das Auto niemals das Radio hatte. Das ist
eine abgestufte Rosette nach unten.
Ja, deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Eine dabei. Abgestufte Rosette nach unten. Oh,
ja, wie soll man das beschreiben? Auf jeden Fall sieht das echt skurril aus da drin. Ja. Und was ich wirklich herausragend finde wiederum, ist mir aufgefallen, das Armaturenbrett ist dunkelbraun, passend zu dem Beige, also wirklich abgestuft. Das würde heute keiner mehr so bauen, heute würde man alles in schwarz und es ist immer das gleiche Armaturenbrett, aber die Sitze kannst gerade noch so auswählen. Und dann sind da eben auch noch Fußmatten drin, die von einer Qualität sind. Kennt ihr das? Es gibt so Sachen, kaufst dir eine Fußmatte und die ist so gut, dass du sie nach ein paar Jahren wegschmeißen musst, weil du sie nicht mehr sehen kannst, aber sie wäre noch 100 Jahre. Also, ja. Das ist bei der Fußmatte auch so. Die Fußmatte ist die ist so dick und so ausgearbeitet, die kriegst du nicht kaputt. Die zerfällt halt nicht. Heute hast du bei manch einem neuen Auto eine Velour-Fußmatte drin, die sieht nach 3 Jahren aus, als hätte der, weiß ich nicht, eine 500.000 Kilometer. Also top, auch von der Qualität. Ja, Fließheck. Wo ist Fließheck geblieben, ne?
Wo? Bei euch da, bei dem neuen Mercedes.
Ein EQS meinst du?
EQS da hier, Mr. Big Display.
Ja.
Mr., ich habe 3 Display unter einem Glas, 1,41 Meter breit, kann alle Lichter anzeigen. Dingsbums hingeschissen.
Große Diskussion, aber.
Ach, übrigens, sehr geil zum Elektroauto nochmal.
Da habe ich auch noch einen.
Ich habe heute einen Vergleichstest überflogen in der Automotor und Sport.
Nein, das wollte ich dir sagen. Das genau das wollte ich erzählen.
In der Automotor und Sport und da stand bei dem Mercedes stand nicht, man könnte sagen, der Wagen hat keine Reichweite, sondern er hat eine Reichnähe.
Okay, das ist...
Eine Reichnähe. Ich habe gesagt, was ist das ein geiles Wort, Reichnähe. Wie ist denn die Reichnähe? Ja, ich komme 30 Kilometer weit mit meiner E-Karre hier. Eine Reichnähe, stand da im Test. Er hat den Test nicht gut abgeschnitten.
Nicht zu verwechseln mit Reichsnähe.
Nein, sag mal. Hör auf, schneid das raus.
Ja. Den Test, also du meinst ja die neue Automotorsport,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
So, ich habe mir die lag natürlich auch gestern Reichsnähe. Bei uns abonniert. Die lag natürlich auch bei uns. Wann kam die? Ich glaube Donnerstag. Ich habe die Donnerstag gesehen. Mhm. Und ich gucke da rein, weil ja dann Vergleichstest drin ist mit den Elektrofahrzeugen. Da ist ja Audi dabei, BMW dabei und.
Volvo ist am zweiten Platz gelandet.
Genau, BMW hat den Test gewonnen. Aber und Mercedes auf dem dritten Platz.
Tesla hat verloren.
Und jetzt kommt's. Und genau. Und jetzt, also die Automotorsport ist mutig genug, die Elektrofahrzeuge aller Hersteller, die jetzt im Moment gerade also so vergleichbar sind, dort miteinander zu vergleichen. Und es landet der Tesla auf dem letzten
Platz. Aber warum?
Ist das?
Aber warum?
Ja, ist das?
Also pass auf, der Tesla, Sie haben ja im Endeffekt, wenn du es liest, kannst du lesen, okay, der Tesla hat geile Performance. Ja?
Keine Frage.
Und fährt gut. Ja? Aber hat schlechte Qualität und hat eine beschissene Bedienung. Mhm. Ist halt nicht benutzerfreundlich. Mhm. Mhm. Ist ja auch nicht. Wenn du alles über dieses Kack-Display steuern musst, du kannst nicht mal einen Scheibenwischer irgendwas einstellen ohne dieses Kack-Display. Mhm. Du hast für nichts einen Schalter.
Ja.
Was soll die Scheiße?
Ja.
Ganz ernsthaft.
Ja. Das hat auch mit revolutionär, Spaß. Nee, das hat auch mit revolutionär nichts zu tun.
Nee, weil du stehst da an der Ampel, suchst irgendeine Funktion, wischst da in deinem Display rum, suchst irgendeine Funktion, die jedes Auto einfach als normalen Knopf hat.
Ja. Ja.
Sag mal, sorry, ist auch daneben irgendwie.
Ja, sie haben, ich glaube, zu viel versucht, ne? Aber im Endeffekt, ich meine, damit spart man natürlich Geld. Du musst
wenig Teile bauen. Pass auf, sag mal so, also ist es halt auch so der US-Weg. Sie haben halt zu viel versucht, sie trauen sich aber halt auch was.
Genau, ja, gut, das muss man respektieren, aber weil das große Display wollen jetzt alle, ne?
Ich habe 2-3 Mal in so einem Tesla gesessen. Ich finde auch die Qualität, sorry, also das ist so.
Ja.
Ich habe in einem ganz frühen mal gesessen. Boah, nee, ey, da habe ich gedacht, das ist so eine Frechheit.
Ja, vor allem, wenn du siehst, was die Autos kosten.
Ne? Ja, ist für 80.000 Euro ein Auto und so quietsch, knapp, Plastik und nee, sorry, also bin ich auch bei den Testern. Das kann ich nachvollziehen. Dass der Volvo an zweiter Stelle war, hat mich gewundert, weil das ist jetzt kein Raumwunder, ne? Aber der fährt gut.
Ja, und
geiler Antrieb.
Genau, aber für mich war halt wirklich nur eine Sache herausragend. Ich finde es mutig und ich finde es auch gut, wenn das so ist, dass sie tatsächlich so einen Tesla quasi über diesen Test aussteigen lassen. Also letzter Platz ist ja immer so, da gibt es dann nicht mehr so viel zu diskutieren, wenn wirklich alle anderen besser sind.
Aber dritter Platz und dann anstatt Reichweite, Reichnähe ist jetzt auch nicht so witzig,
Mercedes. Ja.
Reichnähe, man kann eher schreiben Reichnähe. Ich habe das gelesen, ich so, wow. Das werde ich dem Frank aufs Brot schmieren. Oder?
Ja, ich könnte. Aber was tatsächlich ganz interessant ist, und ich bin da mit Sicherheit ja nicht der Spezialist, aber die Resonanz auf den EQS ist wahnsinnig. Also die weltweite Resonanz bezüglich, muss man sagen, nicht unbedingt vielleicht bezüglich des Designs, weil da fehlt natürlich vielen dieses typische Three-Box-Design. Das Auto ist ja wirklich anders. Mutig anders, weil er heißt ja trotzdem EQS und darin findet sich eben S-Klasse wieder. Aber was so die Attribute angeht, also was so die reinen Werte angeht, wenn er die alle so erfüllt, wie es da steht, und sollte man so meinen, dass das dann auch so ist, dann ist das ein richtiger Wurf.
Genau, toller Wurf. Was kostet er?
Ab 100.
Ja, also wieder nicht für das breite Volk. Das breite Volk hat
ja das wäre aber bei einer neuen S-Klasse auch
so. Das breite Volk kann ein paar Seiten vorher blättern. Da ist der Dacia, der in China gebaut wird mit Elektroantrieb für 21.000 Euro. Ja, und kannst du mal den Test lesen, so macht Elektromobilität auch keinen Spaß.
Echt? Steht das da?
Ja? Nee, aber das, wenn du das so liest, auch die Fahrwerte, ja, irgendwie 0 auf 100 in 19 Sekunden, so, und auch die Reichweite und die Ausstattung überhaupt, so, aber sorry, 21.000 Euro, das ist das, was sich der Bürger, der Normalbürger irgendwie leisten kann
ungefähr. Stimmt.
Den EQS kann sich kein normaler Mensch leisten. Einfache Geschichte.
Ja.
Und 90% dieser Autos werden auch gar nicht gekauft. Das sind irgendwelche geleasten Kisten, die irgendwelche Geschäftsführer von irgendwelchen Firmen fahren, wo es halt noch in Ordnung ist, wenn die Leasingrate mal 2.500 Euro ist im
Monat. Gut, da muss man natürlich bei der derzeitigen, ich sag jetzt mal, innovativen Entwicklung der Technik auch wirklich drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, so ein Auto wie ein Elektrofahrzeug jetzt zu kaufen.
Bist du verrückt? Und
zu sagen, ich fahre den 10 Jahre. Ich glaube,
der hält doch gar nicht 10 Jahre.
Wer weiß das schon, aber es wird sich so viel weiterentwickeln, da ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man dann auch irgendwann wieder in einem
neuen... Ja, Auto was ist. Sich weiterentwickeln wird, sind die Benzinmotoren mit E-Fuels.
Hope so.
Ja, hope ganz so. Sicher. Ey, diese Elektro, diese reine Elektro, ich bleib dabei. Ich lese und mach und tu und fahr irgendwie, nein.
Also, was ich nochmal kaufen würde, ist tatsächlich, ich habe dir das Prospekt mitgebracht von 1900, was war das eben? Was war das Prospekt von dem Panda eben?
Wo 1992.
Achtung, 1992 gab es ja den Panda Elettra.
Ja.
So, den Panda Elettra, ich habe da noch nie einen von gesehen. Ich hatte schon so gedacht, als ich dir das gezeigt habe, cool wäre, wenn du dir den Grill davon kaufst. Weil die haben damals schon bei dem Auto vorne das mit einem Metall geschlossen, so wie man es heute bei den Elektrofahrzeugen auch macht. Die haben ja keinen Kühlergrill oder keine Öffnungen, weil sie halt das Ganze ja nicht brauchen und weil es natürlich deutlich aerodynamischer ist, wenn es geschlossen ist. Haben sie damals bei dem gemacht. So ein Auto, fahrbereit, Das wäre natürlich nicht uncool, ne? Also ein Auto, wo du dich entscheiden musst, ob du ein H-Kennzeichen oder ein E-Kennzeichen nimmst. Weil ein H-E-Kennzeichen gibt's nicht.
Nee, vor allem ein H-Kennzeichen hat auch gar keinen Sinn.
Nein, jetzt kommt, Elektroauto,
ja, aber ein E-Kennzeichen kriegst du erst ab 40 Kilometer Reichweite, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist der Panda ausgeschlossen.
Ja, zumindest heute. Also ich glaube, du wirst keinen mehr finden, der eine Batterie hat, die noch 40... Ich weiß gar nicht, wie viel der damals hatte. Ich glaube, der hatte tatsächlich... Steht da drin. Ich meine, jetzt wollen wir es wissen.
Wartet. 40, 50 Kilometer oder was, ne?
Ich meine im Kopf zu haben 42, aber...
Dann kriegst du ein E-Kennzeichen.
Ja, siehste?
Das ist ja bei diesen Hybridkisten so, ne? Ab 40 Kilometer gibt es, glaube ich, das Kennzeichen E.
So. Oh, nee. Hier. Also, ich lese mal vor, was hier steht. Für diesen Fiat Panda müssen wir jetzt einen ganz revolutionären Ton anschlagen. Denn der Fiat Panda Elettra hat ein Strompedal und ist das erste Großserien-Elektroauto der Welt. Krass. Das wusste ich allerdings auch nicht. Kein Versuchskaninchen für die Automobilausstellung, sondern ein gut abgetropftes Vehikel, das sich total auf der Höhe der notwendigen Entwicklung bewegt. Sie können damit ganz automobil herumfahren, wenn Sie nur ab und zu Kontakt mit einer ganz normalen Steckdose haben. Seine Einzigartigkeit unterstreicht der Fiat Panda Elettra auch dadurch, dass er grundsätzlich nur vordere Sitzplätze im Angebot hat. Ach cool. Da der Raum in Richtung Heckklappe für Batterien und Gepäck reserviert ist. Dabei legt er zwischen zwei Steckdosen bis zu 100 Kilometer zurück. Bei konstant 50 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit von 70 erreicht er dabei auf den luxusleisen Tatzen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt durchschnittlich 600 Ladezyklen. Wenn Sie einen Fiat Panda Elettra für kurze Wege brauchen, hier ist er. Sie können ihn richtig kaufen. Warte mal. 600 Ladezyklen. Wie viele Tage hat das? Ja. Ja. Und wenn du ihn jeden Tag lädst, okay, es wird wohl keinen mehr geben.
Nee.
Weil die schon nach 2 Jahren
platt waren.
Krass. 600 Ladezyklen. Gut, du musstest den natürlich nicht jeden Tag laden.
Nee, sagen 100 Kilometer, wenn du am Tag 20 Kilometer in der Stadt rum Strom hast, dann musst du den einmal die Woche laden.
Da hol mal einen Taschenrechner raus. Also, das ist ja krass. Stell dir mal vor, es würde heute da drin stehen, 600 Ladezyklen hat dein Auto. Dann kannst du dir genau ausrechnen.
Es steht extra nicht drin, wie viele Ladezyklen das Auto hat.
Naja, steht bei deinem Handy auch nicht dabei.
Das wollte ich ja gerne mal wissen, was die Ladezyklen von so einem Tesla sind.
Tja, kommen wir zurück zu richtigen Autos. Ich habe mir wieder ein paar Quartetts gekauft und da waren ein paar dabei, die ich jetzt mal mitgebracht habe. Und eins davon, das heißt Tuning und vorne drauf ist ein Brabus SLK. Aber, lieber Jens, in diesem Quartett sind sie alle drin. Da sind sie drin, die Steinmetz Opel Calibras, die Wolf Concept Escort Cosworth. Diese ganzen, also steht wirklich, da wirst du dich gut dran erinnern, die ganzen Tuner drin, die es damals gab für die verschiedenen Marken. Abt, Audi, Techart, Porsche. Na, wer war es bei Renault?
Fleischmann.
Auch, genau, Fleischmann auch, genau. Und Elia.
Ah ja, in Nürnberg, Elia in Nürnberg und
genau.
Fleischmann.
Genau, die sind hier drin, dann Brabus, Mercedes, Schnitzer, BMW.
Schnitzel?
Schnitzel? Hast Hunger? Das war's, glaube ich, auch tatsächlich. Alles andere ist hier nicht mehr drin. Schnitzer, Steinmetz, Brabus. Ja, also ein ganz cooles Quartett. Damit spielen wir gleich mal eine Runde Quartett-Roulette. Und da wundert man sich, Mensch, wie lange das schon her ist. Das andere Quartett, was ich hier dabei habe, heißt IAA 1995. Auch das ist ja eine Zeit, in der es Autos gab, die heute sehr interessant sind. Ich zeige dir mal einen davon. Haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ist aber nie gesendet worden, war nämlich schon wieder die Technik, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bing!
Fiat Bacchetta.
In?
Orange.
Genau. War ja damals so, ich sag jetzt mal, Prospektfarbe. Ihr erinnert euch, erster Bacchetta. Geniales Auto.
Super, in Orange und dann ein bisschen tiefer mit Novitec-Felgen. So hätte ich die gefahren.
Ja. Ja. Was hatten die damals? 131 PS?
Ja, ist der gleiche Motor, glaube ich, wie ein Punto GT gewesen. 131 PS, das ist ein richtig flottes Auto. Ich finde ihn auch hübsch. Mir hat die Bacchetta immer gefallen, auch innen drin. Und die ist jetzt so ein Future Classic, die ist auf dem Sprung jetzt
gerade, ja,
ne, mit dem Coupé zusammen.
Ja, sie sind, genau, also da auch ein Auto zu finden, was im Originalzustand ist. Was mir bei der Bacchetta immer sehr gut gefallen hat, waren zwei Details oder drei vielleicht. Also zum einen die Türgriffe, dass sie das damals so adaptiert haben von älteren Klassikern. Man drückt auf den Knopf und dann kommt ja einfach nur, ich sag mal, so ein Stück Aluminium raus, ne? An dem man dann zieht und die Tür geht auf, ist aber cool gelöst, sieht gut aus. Ist natürlich eine Katastrophe, wenn das einfriert, keine Frage. Und diese integrierten Rückleuchten in die Karosserie. Ja. Also nicht so aufgesetzt, sondern wirklich in eins hinten. Diese vier Rückleuchten, das war schon sehr, sehr schön. Also das ganze Auto war vom Design her, ja, muss man schon sagen, top eigentlich. Ja. Einzig die Qualität hat ihm so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, aber, muss, man, aber darf man nicht vergessen, dass Fiat und Qualität, ja, es ging so 90er Jahre. Und die Bacchetta ist ein Cabriolet auf Fiat Punto Basis. Also, ne?
Ja.
Das ist jetzt kein Mercedes oder BMW.
Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, bei der Bacchetta, ich kann mich das noch gut dran erinnern, immer gelesen zu haben, dass da irgendwie irgendwann die Tür zerfällt, quasi die Türinnenverkleidung. Das sind natürlich alles so Dinge, ja, das muss ja nicht sein. Also völlig egal, auf welchem Auto das basiert. Es war, glaube ich, einfach nicht die glorreichen Jahre in der Qualität bei Fiat vermutlich, ne? Was hier noch dabei ist, auch deine Meinung würde mich mal interessieren, so ein Volvo.
Ein V40.
V40.
Es gab vom V40 gab es so eine Sportvariante, die hieß T4, ein Turbo mit 200 PS. Ja, ist ja hier bei Netcar gebaut worden in Holland. Ist Bodengruppe, ist baugleich mit Mitsubishi Charisma.
Ach was, okay.
Okay. Ist jetzt so ein ungeliebter Volvo auch, ne? Muss man sagen.
Ja,
ist
von der Form her aber noch ein klarer Volvo, ne?
Langweiliger Volvo. Mhm. Der ist von der Form her, ist irgendwie, könnte auch irgendwie so ein Koreaner sein, finde ich.
Ja.
Also ich finde die V40, finde ich noch, also...
Also meinst du auch kein Potenzial bei dem Auto?
Ja, doch, vielleicht als Kombi und dann als T4 oder so, weißt du? Mhm. Aber sonst finde ich, glaube ich, schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, ist tatsächlich, man könnte gar nicht sagen, wann man den letzten gesehen hat, weil er einem nicht auffallen würde.
Genau.
Ne? Da hast du recht, ja. Ja, und das waren auch so Autos, die dann irgendwann, ja, weg, ne?
Ja.
Ja. Muss ich schon einen Liebhaber finden dafür.
Genau, Rest-TÜV, 300 Euro, tschüss.
Ja, genau, Rest-TÜV, 300 Euro, tschüss. Hier, auch eins deiner Lieblingsautos.
Was ist Suzuki X90, ja, ist geil.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Da denke ich immer an pink lackierte Fingernägel.
Ja, genau.
Türkisfarbene Trainingsanzüge.
Und, genau, und Sondermodell Philippe Cousteau.
Ja, ist schon geil, so ein X90.
Also ich finde den schon ganz witzig, wobei ja.
Eigentlich ist der seiner Zeit voraus. Nee, ist seiner Zeit voraus. Im Endeffekt ist es ja ein offener SUV-Targa mehr oder weniger. Mhm. Und das gab es da nicht, es wurde noch nicht bespielt.
Ist so wie so ein, wie heißt der VW nochmal, den ich neulich auch wieder offen fahren sehen habe?
T-Cross.
Ich mag ihn gar nicht aussprechen. Wie heißt der denn, das Cabrio?
Ach, du meinst diesen offenen Gelände-VW?
Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Heißt der nicht T-Cross? Ah, nee, T-Cross ist noch kleiner, oder? Doch, ich meine, der heißt T-Cross.
Nee. T-Rock.
T-Rock heißt der,
genau. T-Rock heißt der.
T-Rock, Cabrio. T-Rock Cabriolet, das ist echt eine hässliche Gurke.
Ich habe ihn neulich wieder offen fahren sehen auf der Autobahn.
Sorry, also...
Ja. Ja.
Man hat versucht, Rover nachzumachen, hat nicht geklappt.
Hat doch neulich einer unserer Hörer auch geschrieben, hat ein Bild geschickt, weil er den als Mietwagen gekriegt hat.
Ja.
Echt? Ja. Und hat gesagt, ich kann euch bestätigen, das ist nichts.
Ja.
Ja, übrigens, hier ist er auch, ne? Der Mitsubishi Charisma. Also brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Diese Autos sind alle echt Wegwerfautos, leider. Das ist.
Ja, ist auch. Nee, ist auch.
Hat nichts.
Hat keinen Sexappeal.
Nee, das stimmt. Stimmt, 1995 muss man sagen, wenn man sich hier das IAA-Quartett anguckt, war das eine etwas traurigere Zeit gefühlt so. Also, wenn ich mir die Autos angucke, ja, das wäre vielleicht noch was, wofür dein Herz in einem Top-Zustand schlagen könnte.
Ein Fiat Bravo, ja. Und weißt du auch warum?
Na?
Weil die Fiat Bravo gab es mit 5 Zylindern.
Mhm, okay.
Ist doch hier sogar. Wer ist doch der 15er hier? 2 Liter Hubraum, 147 PS. Das ist ein 15er Lancia-Motor.
Oh.
Total geilen Sound.
Ja klar, 5 Zylinder hat immer einen tollen Sound.
Hier, so ein Fiat Bravo 15, das ist ein komplett unterschätztes Auto. Ist noch gar nicht marktexistent irgendwie, also findet man auch schlecht sowas. Ist richtig cool mit dem Motor.
Ja, siehst du, ja. Und das hier, das ist, finde ich, ein Garage 11 Auto.
Ein Lancia Kappa, ja.
Ja, wenn er richtig, richtig, richtig gut ist.
Ja, ist aber ein Problem. Muss erstmal richtig, richtig guten finden.
Eben.
Gab ja Kappa Coupé, fand ich schon immer gut.
Ja,
sieht hinten mit diesen zwei kleinen Finnen, wie so eine Flaminia.
Sieht gut aus, ja.
Der Kappa, das Kappa Coupé war, glaube ich, war es nicht sogar das erste Auto auf dem deutschen Markt, was ein Navigationssystem serienmäßig hatte? Die hatten so ein Pfeil-Navi schon so drin. Ich glaube, es ist ein Philips Karin basiert.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du genau das gesagt. Ich habe vor ein paar Tagen noch darüber gesprochen.
Oder war das?
Bedienung ist eine Katastrophe von Philips Karin.
Ja, ja. Ich hatte hier ein, im Dings war das ja auch drin, im Renault Avantime war auch das Karin drin mit den farbigen Pfeilen. Da muss es ja mit so einer Fernbedienung, muss es das ja.
Okay.
Bedienen.
Okay, ja, ja, genau, genau. Mit, ja, genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal einen Mietwagen bekommen habe vor 20 Jahren. Da hatte so ein Philipp Karin drin im DIN-Format. Und kennt ihr das, wenn ihr so verzweifelt, weil ihr eigentlich denkt, ihr könnt mit Technik umgehen und ihr kriegt es nicht hin, dort eine Zielführung zu starten, wo du dann davor sitzt und sagst, okay, ich kann es einfach nicht. Und auch irgendwann verzweifelst, weil du sagst, das kann doch nicht sein, dass man etwas baut, was man nicht irgendwie auf Anhieb bedienen kann, wo du wirklich eine Bedienungsanleitung
brauchst. Du, da gibt es was, was ist mal gebaut worden, das kann man immer bedienen in so einem Fall. Das ist aus Papier, mehrere Seiten, das faltet man auseinander, das heißt einfach Karte.
Ja, wo sind sie nur hin, die ganzen Karten?
Genau, wo sind sie hin, die Karten? Ich habe hier ab und zu, wenn ich so Autos verkaufe, ist da mal so ein Kartenblock mit drin, weißt du, die Aral-Karten. Guide 1990 oder so. Dann hast du halt so einen dunkelblauen Schuber so zum Aufklappen. Und dann klick, 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 klick ist dann Süddeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland so als Karte drin im Maßstab 1 zu Schieß mich tot. Ist geil.
Ja, und
oder der große Shell-Atlas, der war auch ganz
genau, cool. Der große. Und witzigerweise sind da ja tatsächlich alle möglichen Straßen, also auch kleinste Straßen eingezeichnet, die du auf einem Navi niemals fahren würdest. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie früher, wenn wir nach Spanien gefahren sind, haben meine Eltern immer einen Zettel gehabt. Da standen, ich sag mal, 13, 14 Städte drauf, wo es dann immer hieß, du musst Richtung so und so, du musst Richtung so und so, du musst Richtung so und so.
Wir haben doch früher auch mal auf die Karten noch geguckt. Das haben wir in der Fahrschule noch gelernt. Zum Beispiel die ganzen deutschen Autobahnen, das weiß man noch so. Man weiß doch so, von wo nach wo die A5 geht, von wo nach wo eine A7 geht, von wo nach wo eine A1 geht. Das ist ja bis heute noch so drin, wo ist die 81, bla, wo ist Heilbronn an der einen und so und so weiter.
Ja.
So, und dann, man weiß genau, okay, ich muss so runter, da kommt die A5, dann gibt es Kreuz Hockenheim, da geht die 81 los, dann kann die 5 weiter so und dann kreuzt die 1 nochmal. Ah nee, die 5 und die 67 kreuzen sich wieder bei Funkstadt und gehen nach Frankfurt. Das hat man irgendwie. Das, keine Ahnung, es war einfach drin. Das ist bei mir bis heute so drin. Also wenn du mich heute fragst,
glaub ich dir, ja.
Wo die und die Stadt ist, dann weiß ich genau, ah ja, ich muss die A7 bis Würzburg und dann kann ich abbiegen auf die A9, so, zack, schon bin ich stehe ich in Erlangen, Punkt, Ende.
Du kennst wahrscheinlich auch die tollen Autobahnraststätten, wo es sich lohnt, mal runterzufahren, ne?
Nee, nicht mehr.
Nee, nicht mehr. Nee,
früher hat man es ja.
Spessart. Weißt du, was ich so...
Raststätte Spessart.
Oh, weißt du, was ich ganz beeindruckend fand früher? Immer diese Autobahnraststätten, die über die Autobahn rüber
gehen. Dammerberge.
Wo du oben sitzen konntest und auf die Dammerberge. Autobahn
das war konntest, Dammerberge war immer schon...
Hammer, oder?
Ich bin ja im Siegerland groß geworden. Wenn wir nach Dänemark gefahren sind in Urlaub, immer Dannerberge haben wir immer Rast gemacht. Das war immer das mega Highlight, oben in dieses Restaurant reinzugehen, mal auf die Autobahn zu gucken. Ne?
Ja, ist ja so.
Ja,
ist ja so. Das war schon toll. Mhm. Ich meine, heute ist es echt so, dass man, wie gesagt, eigentlich muss man die meiden, ne? Weil wenn du heute in so eine Autobahnraststätte reingehst, die Preise sind sowieso alle völlig gaga.
Die haben heute, ich glaube, Dannerberge ist jetzt auch, früher war das ja so ein Restaurant, so ein Autobahnrestaurant. Mhm. Und heute ist das auch aufgeteilt. Ich glaube, da ist irgendwie McDonald's drin und Segafredo Bar, wie das heute so ist, weißt du?
Wie das heute so ist, alles gleich, ne? In jedem Einkaufszentrum gleich, da auch gleich. Ja, stimmt, da ist immer alles Franchise mittlerweile.
Und früher hast du da richtig gesessen, also mit Restaurant. So schön, hast du auf die Autobahn geguckt, hast du für 12,50 Mark einen Schnitzel mit Bratkartoffeln gekriegt. Ja.
Wahnsinn.
Dammerberge, ja. Ist das in Deutschland die einzige, die über die Autobahn geht? Ich glaube.
Nee, ja, meinst du?
Oder?
Also ich weiß, dass die waren natürlich alle selten. Also ich weiß, wenn wir nach Spanien gefahren sind, gab es sowas vielleicht 2-3 Mal tatsächlich.
In
also,
Frankreich, aber nicht in Deutschland.
Nee, kann sein.
In Frankreich gab es mehrere, die über die Autobahn gingen.
Ja. Was ich immer total beeindruckend fand damals, wenn man das heute sagt, fällt es gar keinem mehr so auf. Wir sind damals immer über Aachen und über Belgien gefahren nach Spanien und dann Paris. Und Belgien, die beleuchteten Autobahnen, also wer das nicht kennt.
Gibt es das heute noch?
Ja.
Oder haben sie es ausgeschaltet?
Nee, die sind immer noch. Nee, nee. Ja. Die sind immer noch beleuchtet. Da sind ja so gelb beleuchtet, die Autobahnen.
Komplett nachts beleuchtet, alle Autobahnen.
Genau. Dreispurig, es fährt kaum jemand. Ja. Also es ist auch wirklich immer leer. Und da musst du wirklich überall, also das ist ganz klar, bei diesen Straßen, also gerade in Europa, Tempomat ist da Gold wert, ne? Weil du eine Geschwindigkeit reinhaust und fertig, weil, um ehrlich zu sein, selbst 10 km/h zu viel ist ja mittlerweile irgendwie fast Todesstrafe in
europäischen Ländern. Ja, kommt aufs Land an.
Ja. Ja, ja.
Bei uns ist Todesstrafe dafür noch nicht, aber in anderen Ländern ist das schon so.
Nee, ich weiß noch, wie ich damals, vor ein paar Jahren bin ich nach Spanien gefahren und bin durch Frankreich und habe aber keine Blitzer-App oder sowas angemacht. Gibt's sowas? Ja, ne? Und auf dem Rückweg habe ich die aber angemacht.
Ist doch verboten.
Habe ich die angemacht und habe dann gedacht, weil die nämlich in beide Richtungen blitzen, huch, hier waren überall Blitzer. Ja, und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich dann von der Hinfahrt tatsächlich zig Tickets gekriegt, weil ich den Tempomat immer so nach deutscher Manier 10, 11 km/h mehr eingestellt habe. Da ziehen dich die Franzosen aus. Die schreiben dir ein Ticket für 7 oder 8 km/h zu viel und das kostet 85 Euro. Pro Ticket. Ich hatte 4 Stück. Fand ich schon heftig. Für gefühlt echt nicht zu schnell gefahren. Aber was ich noch geiler fand, weiß nicht, mal gucken, ob du das kennst. Ich fahre nachts die Autobahn lang und dann sehe ich oben in Französisch irgendwie so eine Schrift und denke, was heißt das? So, naja. Dann kommt das nächste Mal, das ist so eine LED-Schrift. Ich denke, das nächste Mal, was heißt das? Und sag mal, hey, warum steht denn da mein Kennzeichen? Kennst du das? Die messen, wie lange du zwischen dem Punkt und dem anderen Punkt gebraucht hast. Ja. Und wenn du zu schnell bist, dann zeigen die da dein Kennzeichen an und sagen, fahr langsamer, Junge.
Echt?
Ja, ja. Und vor allem, ich habe das beim zweiten Mal erst gerafft, weil ich denke so, HB so und so, so und so. Hey, das ist mein Kennzeichen. Und die blitzen dich halt nicht, aber die sagen dir zwischen den Punkten, du bist zu schnell. Und wenn du das nicht änderst, dann ja, kriegst du auch wieder ein Ticket nach Hause geschickt. Echt stark, siehst du da dein Kennzeichen. Ja, du bist lange nicht mehr durch Europa gefahren, ne?
Nee.
Macht man auch eigentlich so gut wie gar nicht mehr, ne?
Ja, in den jetzigen Zeiten sowieso nicht.
Ja, aber auch vor ein paar Jahren war natürlich Fliegen im Zweifel günstiger. Ich fand es immer besonders schön mit dem Auto, weil ich dann immer ein besseres Gefühl habe, wie weit ich wirklich von zu Hause entfernt bin. Fühlt sich mehr nach Urlaub an.
Ja, aber Deutschland hat auch schöne Ecken, muss nicht mehr durch Europa fahren.
Das stimmt, das stimmt. Ja, also eine Runde Quartett-Roulette würde ich jetzt trotzdem gerne mit dir spielen, und zwar das Tuning-Quartett. Komm, zieh mal einen raus hier. Mal gucken, was du da Schönes kriegst. Na, ist das was Brauchbares?
Ja, so, kommt drauf an. Das ist grün. Karte 1C, Froschgrün.
Froschgrün? Froschgrün? Ist das eine Porsche-Farbe?
Das könnte eine Porsche-Farbe sein, es ist aber kein Porsche.
Was hast du denn für eine Marke?
Unverbindliche Preisempfehlung 75.000 D-Mark. Ein Abt Golf 3.0 VR6.
Wie viel für ein Abt Golf?
75.000 D-Mark damals.
Geil, die Farbe kenne ich sogar noch, ja.
Ist so.
Die gab es auch beim Color Concept. Die gab es beim Color Concept. Da gab es eine passende schwarz-grüne Lederausstattung für.
Ja, 240 PS, 3 Liter Hubraum, 6 Sekunden auf 100. 75.000 D-Mark. Ne?
Ja. Ja, aber ist schon viel gewesen, ne? Für einen Golf.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Krass.
Ja. Aber das war damals auch eine Waffe, ne? Also 6,1 Sekunden auf 100 und 245 in einem Golf.
Ordentlich.
Ordentlich, ja. Abt hat damals tolle Sachen gemacht. Machen die heute noch, ne? Aber ist auch so ein bisschen gestorbenes Tuning, ne? Also.
Ja, das Thema ist ja nicht mehr so
präsent. Ich will ziehen jetzt.
Ja, du willst ziehen,
ne? Ich will ziehen jetzt.
Geile Sachen hier.
So, ich ziehe mal. Oh, ein Auto, was ich. Ja, ein Auto, was es glaube ich nicht gab, würde ich mal sagen. Ja, steht hier auch. Prototyp Einzelstück. Ein Zehnder. Aber nicht der, den du jetzt denkst.
Ein Vision 1, 2, 3?
Ein Fact 4 Spider.
Ah, ja, doch, kann mich erinnern.
Ja,
genau.
In dunkelblau mit gelben Sitzen.
Sieht im Endeffekt aus wie ein Gallardo-Spider, nur vor 30 Jahren.
Ja, kann man so sagen, ja.
Also diese Zenderstudien waren ja Zeit oft weit voraus.
Ich frage mich, boah, das muss ja Geld gekostet haben. Also es gibt ja Zender-Studien, die sind ja alle herausragend, das sind ja alles Messeautos. Die machst du ja nicht mal eben so in 3 Wochen. Ne? Also Zender muss damals schon richtig investiert haben, ja, für diese Prototypen. Ja. Und wenn du das jetzt im Vergleich siehst zu dem Golf, ne? Der hat auch nur 250 PS, dieser Prototyp hier, soll 250 km/h laufen, 5,8 auf 100 und 1230 Kilo wiegen. Also das waren damals halt alles schon wirklich echt Sportwagenwerte, sonst würden die sowas nicht bauen.
Ja.
Selten gesehen sowas. Ja, ein
sieht auch cool aus.
Sieht auch cool aus, ja. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, habe ich dir vorhin schon nebenbei erwähnt. Vielleicht habe ich jetzt auch ein paar Bilder schon bekommen. Ich habe nämlich in Spanien ein Auto gekauft. Jawohl.
Ach nee.
Yes.
Ein Seat.
Nee, eben nicht.
Ein Seat 600.
Eben nicht.
So ein Ei, eine Liebeskugel.
Eben nicht. Nee. Ein Citroën BX19 GT.
Was willst du denn damit?
Das weiß ich noch nicht. Das ist, du weißt ja, haben ist immer besser als brauchen. Ich fand ein BX schon immer beeindruckend und auch tatsächlich schön. Also schön bitte nicht falsch verstehen, weil da kann ja jeder seine Meinung zu haben. Ich fand ihn vom Design her schon besonders, außen. Dadurch, dass das ein Erstserienauto ist, hat er auch im Innenraum ein ziemlich spaciges Cockpit. Allerdings, dadurch, dass es wiederum ein GT ist, hat er nicht den Lupentacho, sondern schöne Jägerinstrumente. 100 PS, Vergaser. Aus erster Hand von einem älteren Herrn, der das Fahren aufgibt in Spanien. In Silber, mit diesem, das ist ja auch stark immer gewesen bei vielen Franzosen, so ein Stoff wie von so einer Lodenjacke, oder? So innen, der Stoff der Sitze war immer sehr dick und sehr wollig.
Bei Citroën?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Kann mich nicht erinnern.
Nee?
Nee.
Ja, bei dem hier ist das so. Wer weiß, was das für eine Sonderausstattung war. Auf jeden Fall hat er mir auf Anhieb gefallen. Und,
Forst und Land.
Ich habe da meinen Onkel hingeschickt, das war nicht so weit weg.
Sondermodell Forst und Land.
Eine Stunde entfernt. Und ja, jetzt hat er ihn gekauft. Und
aber
jetzt,
warum?
Jetzt ist er auf dem Weg hierher, guck.
Schaust ja, du? Aber warum kauft man das?
Ich verstehe es nicht. Ich mochte so ein Auto immer, ich will so ein Auto haben. Ja, warum kauft man sowas?
Willst du das fahren?
Ja, ich will das fahren.
Der Citroën
ich will BX. Das fahren. Guck, so ein Stoff ist das.
Und der ist nicht so dick, das ist ja dieser Velourstoff.
Ja?
In so einem Fischgrätmuster.
Ja, genau.
Sieht nur so aus, wenn das ein dicker Dingsbumsstoff wäre, ist es nicht.
Ja, genau. Ja,
mal gucken. Wie viele Kilometer gelaufen?
Sekunde, hat gelaufen 143.700 Kilometer. Baujahr 86.
Das sind jetzt aber auch keine Fabelwerte, ne?
Nee, Fabelwert ist das nicht. Nee, ist, ja. Ich finde das, ich mag das Auto. Einarmwischer. Bordcomputer. Dann diese, ich sag mal, platten, typischen Aluminiumfelgen, die eigentlich eher aussehen wie Radkappen.
Das sind doch Radkappen.
Nee, es sind Alufelgen tatsächlich.
Das sind auch Obi-Radkappen.
Genau. Ja, bin ich mal gespannt. Mal gucken, wann das Auto hier ist. Guck mal, die Kopfstützen hier. Das ist ein
die
Wahnsinn.
Die sind geil. Die Kopfstützen sind sehr geil.
Ja, sehen aus wie ein Boomerang.
Und dann hat er noch so Bedienungssatelliten auch?
Ja, der hat Bedienungssatelliten. Ja, klar. Na klar. Der hat Bedienungssatelliten. Ja. Und dann aber trotzdem die schönen Jägerinstrumente dazu. Ja, und da ist das, guck mal hier, noch das alte Radio drin und den Bordcomputer. Da bin ich mal gespannt, was man damit anfangen kann, was die sich damals dabei gedacht haben, vor dem Schaltknauf unten in der Mittelkonsole einen Bordcomputer zu installieren. Der Wahnsinn. Also, ich schwärme noch ein bisschen. Wenn das Auto da ist, dann gibt es Bilder. Oder, nee, es gibt jetzt schon Bilder. Ich habe ihn ja gekauft, kann ja keiner mehr wegschnappen. Nehme ich die Bilder von hier. Steht zwar überall ganz leicht coaches.net drauf, aber
ja.
Ganz cool, ne? Aber der Zustand ist schon gut. Sieht man.
Ja,
ist halt
sieht gut aus.
Original, ne? GT. So, Jens, was machst du noch Schönes? In Hamburg scheint die Sonne.
Ich fahr nach Hause.
Das ist ja mal eine Variante. Dann fahren wir nach Hause.
War es das schon für heute?
Das war schon für heute.
Wir haben schon eine Stunde rum, oder?
Ja, wir haben schon locker eine Stunde rum. Und falls
es nimmt gar nicht mehr auf, die rote Lampe ist aus.
Nee, die rote
Alarm,
Lampe ist,
Alarm.
Die rote Lampe ist noch an und da fällt mir was ein. Ihr könnt natürlich weiterhin Aufkleber bestellen. Ich habe wieder welche nachproduziert. Einfach mir eine Mail schreiben an frank@2aus11.de oder per Facebook oder per Instagram. Kommt alles an. ganz cool. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht, Jens? Ich habe dann ja zu Hause gesessen und habe mir Umschläge gekauft. Hatte natürlich keine Briefmarken. Du brauchst aber heute keine Briefmarken mehr. Kennst du das?
Nee, kann man heute. Gibt es ein neues, das kannst du mir mit der Hand draufschreiben.
Ja, genau. Davon, oder? Genau. Das habe ich auch bei allen gemacht. Hashtag Porto. Ja. Und dann bezahlst du das alles per App, geht alles ratzfatz. Dann kriegst du so einen Code, den musst du da runterschreiben. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie sie eine 0 von einer, vom O unterscheiden, weil das ist absolut bei denen identisch, so wie sie es zeigen. Aber bisher scheint es so zu sein, dass jeder Umschlag, ich hoffe, sonst meldet euch, angekommen ist.
Wie sollen sich denn melden, wenn es nicht, nicht angekommen ist? Sie wissen ja gar nicht, dass du es geschickt hast.
Naja, wenn sie einen angefordert haben und haben noch keinen bekommen, dann müssen sie sich melden.
Ach so.
Das meine ich damit.
Du hast immer einen verschickt.
Ich habe immer einen verschickt.
Krasse Nummer.
Ich habe immer einen verschickt und im Gegenzug habe ich dann auch immer die Bilder bekommen von den Autos, auf denen sie jetzt drauf sind. Das macht unheimlich viel Spaß, weil das echt witzig ist, was unsere Hörer so für Autos fahren. Von End-60er-Jahre, ja, von End-60er-Jahre Ami-Kombis, ganz tolle Autos, Jeep, es ist alles dabei. Bis zum Citroën Berlingo und Mercedes Marco Polo Reisemobil. Also es ist alles dabei. Es ist alles dabei. Ja, ja. Und die meisten haben dann ihrer Frau auch noch einen aufs Auto geklebt. Ist doch gut.
Schräge Nummer.
Ja, das ist tatsächlich ganz witzig. Freut mich auch. Also wie gesagt, ziert euch nicht, schreibt mich an. Ist kein Problem. Ich packe das in die Post und kriege dann ein schönes Bild von euch. Ich freue mich drauf. Yes.
So.
Also, wünsche euch ein schönen Resttag.
Euch auch. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Ah, und hier, nicht nur uns einschalten, sondern natürlich auch Alte Schule, Carsten Arndt.
Ja.
Das ist Pflichtveranstaltung, das ist ein echt ein geiler Podcast.
Das ist ein Doppelabo.
Ja, genau. Ja, Doppelabo, genau.
Läuft. Also, bis dann.
Tschüss.
Ciao. So, liebe Hörer, und damit ich nicht als Ankündigungsweltmeister in die Annalen der Geschichte eingehe, habe ich jetzt 2 aus 11 Aufkleber für euch. Schickt mir einfach eure Adresse per E-Mail an frank@2aus11.de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich schicke euch dann einen Umschlag mit den jeweiligen Aufklebern zu. Im Gegenzug möchte ich gerne ein Bild von eurem Auto, auf dem dann der Aufkleber prangt. Also, ich freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut.